Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, es ist mir eine Freude, wieder in eurer Mitte zu sein. Gott gebe, dass auch dieser Tag an unser aller Herzen nicht umsonst sei und dass er selbst jedem das geben kann, was er geben möchte, aus seinem unerschöpflichen, unerforschbaren Gnaden- und Liebeswillen. Wir haben in unserer Bibel, in unserer so sehr bekämpften, geschmähten, angegriffenen Bibel, die jetzt ein Gegenstand der Leugnung ist, so gewaltige, umspannende Zeugnisse, die unser Herz froh machen und die uns hineinführen, die großen, weiten Gottes Gedanken und dadurch erlösend auf unser Denken und Fühlen und Wollen wirken. Und alle unsere Nöte und Probleme, so groß und stark und erschütternd sie auch seien, lösen und befriedigen, dass wir nur staunen und anbeten können. In den letzten Tagen war in unserer Nähe der Langen Steinbacher Höhe in Etschlingen eine Vortragsreihe, das heißt, sie dauert noch an. Und diese Vortragsreihe, die geht von Norddeutschland systematisch durch alle Städte, Großstädte und Mittelstädte und Kleinstädte hindurch, in der das neue Evangelium, das jetzt herrschen soll, dem bereits 90-95% der Pfarrer und Prediger anhängen. Wie man schätzt, dass sich das durchsetzen soll. Und da hat unter anderem vor wenigen Tagen, ich habe einen gesprochen, der dabei war, Ohrenzeuge, hat eine Pfarrerin, Fräulein Doktor so und so, ich habe den Namen vergessen, sie hat einen Vortrag gehalten über das Thema Gott ist tot und Jesus hat nie gelebt. So weit sind wir. So weit seid ihr noch nicht in der Schweiz. Aber dahin werdet ihr auch kommen. Denn dieser Geist kennt keine Grenzen, keine Barriere, keine Schranke. Und da hat sie ausgeführt, Gott ist tot. Er lebt nicht. Ein Gott, der außerhalb von uns irgendwo ist und regiert. Wenn es den mal gab, der ist gestorben, hat seine Unfähigkeit erwiesen. Und Jesus hat nicht gelebt. Wenn er gelebt hat, dann war er der größte Versager, wenn es gab. Denn er hat gejammert und gebimmert, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott kann keinen Sohn haben, das sind Märchen, das ist Einbildung. Bis einer aufsprang und sagt, das ist ja Liberalismus. Oh, sagt sie, regeln Sie sich doch nicht auf. Ich bin stolz darauf, dass ich liberal bin. Frei von den hergebrachten Vorstellungen und Meinungen, die doch nur Märchen und Mythen sind. Eine Frau Doktor der Theologie, Pfarrerin. Ich habe von Ohrenzeug. Und jetzt geht diese Sache weiter. Bruder Schaab wird auch hingehen auf eine dieser Versammlungen und wird dann auch aufstehen und öffentlich Protest erheben und dann den Saal verlassen. Das hat er betend sich vorgenommen. Und wer ihn kennt, der weiß, das führt er auch durch. Meine Freunde, wir leben in einer Zeit unerhörten Zerfalles, unsagbarer Frechheit des Geschöpfes gegen seinen Schöpfer. Und da ist es nicht unsere Aufgabe, dagegen zu kämpfen. Nicht unsere Aufgabe. Wir ziehen den Kürzeren. Im Disput mit diesen Leuten ziehen wir immer den Kürzeren. Die sind ja viel gescheiter als wir, viel aufgeklärter. Die lachen ihre Gegenredner aus. Und wenn das anerkannte Wissenschaftler sind, anerkannte Professoren der Physik und der Mathematik, also der exaktesten Wissenschaften, auch dann verstehen sie, diese Leute unmöglich zu machen. Das erleben wir zur Zeit, wie ein Strom der Bosheit vom Norddeutschland bis ganz. Die kommen auch an die Schweizer Grenze und haben keinen Angst vor den Zöllnern. Meine Freunde, wir haben, sagte ich, nicht die Aufgabe gestellt, die aufzutreten, uns entgegenzustellen. Nicht unsere Aufgabe. Denn das Böse muss ausreifen. Wer böse ist, der sei fernerhin böse. Und das Gute, die Gemeinde, die wahren Gläubigen, die müssen durch Freude und Leid auch ausreifen und fertig werden. Das ist unsere Aufgabe, die Gemeinde zu bauen, die Gläubigen zu stärken, dass sie an Christus festhalten und sagen, wir sind geachtet nicht als die Herren, als die Sieger, als die Regenten, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Und ein Schlachtschaf ist stumpf, wenn es zu seinem Scherer, zu seinem Schlechter geführt wird. Wir sind geachtet, logisch beurteilt, heißt das Wort im Urtext, als Schlachtschafe. Brüder und Schwestern, das ist unser Weg. Wie er war in dieser Welt, geachtet, bekämpft, gemäht, bis zum Tod am Kreuz. So sind auch wir, wenn wir glauben, du und ich in dieser Welt. Und dazu sagen wir Ja, und dazu sagen wir Amen, und dazu sagen wir Halleluja. Das ist unser Weg. Der Sieg gehört nicht denen, auch nicht uns, aber dem Herrn. Der Sieg ist das Herrn. Und wir sind die Teilhaber, die Vollender seines Sieges, in welchem Fall. Das ist die göttliche Linie. Unerhört, groß und wunderbar. Ich will nun heute früh ein Zeugnis ablegen über einen biblischen Begriff, der gewöhnlich übersetzt wird mit Grundlegung, von anderen mit Grundsturz, der aber eine noch viel tiefere Bedeutung hat. Und ich will die Hauptbedeutungen dieses wunderbaren Wortes, das eigentlich der Gesamtplan Gottes enthält, dass die letzten und tiefsten Gedanken und Methoden Gottes enthüllt, wie er verfährt. Ich will auf diesen Begriff Kataballo bzw. Katapolä in dieser Morgenstunde eingehen, weil er uns eine wunderbare Weite in seiner Intensität nach unten, die Tiefe, und in seiner Extensität, in seiner Ausführung und der Gedanken Gottes enthüllt. Und dass wir das glauben, festhalten, dafür danken, loben und preisen und dafür ein Zeugnis sind, dem einen oder der anderen. Für die Gemeinde, die vollendet wird, und diese tiefen Wahrheiten, das ist unser Dienst. Nicht mit großen Massenversammlungen, da bleiben erfahrungsgemäß nur ganz wenige Promille übrig. Ich will nicht gegen Massenversammlungen sagen. Ich habe selbst manche Wunder der Gnade erfahren dürfen, in Großversammlungen, die Tausend zu gehen. Aber gegen das Ende hin, da ist der kleine Kreis, der Hauskreis, der geschlossene Kreis, wo nur solche kommen, die das Wort haben wollen, in seiner Fülle, in seinem Reichtum, in seiner Schönheit, in seiner Kraft, in seiner Vollendung ziehen, weil das die Form, die der Heilige Geist hilft und trägt. Aber die Welt zu bekämpfen, das können wir nicht. Wir können nicht das Böse ausrotten und das Gute triumphierend aufstellen. Das können wir nicht. Haben viele versucht. Viele versucht. Ich sage noch einmal, ich will euch etwas sagen über das, was die Schrift nennt Grundsturz oder Grundlegung oder Samenzeugung. Ihr werdet gleich wissen und spüren, warum nicht bei der letzten Deutung, da steckt nämlich auch im Urtext, warum ich da zögerte und mir überlegte, wie soll ich das jetzt rasch verdeutschen. Wir werden es gleich sehen. Diese drei Deutungen, die scheinbar gar nichts miteinander zu tun haben, eine Niederwurf in Form einer Katastrophe, eine Grundlegung, die bedeutet ein feines Zusammenfügen von behauenen Steinen, so dass, wenn zwei Steine zusammenstoßen, keine Raketenlinie mehr dazwischen durchschlägt, wenn es riesen Felsblöcke waren, wie dieser Saal hier, wie bei den Pyramiden oder beim Tempelbau. Da kommt dasselbe Wort vor, Katapolein oder Katapolä. Und drittens, wenn sich irgendwo ein Lebensträger, ein Ei, losreißt und dem Gewebe, sagen wir in der Pflanze oder im Tier, bei Menschen und dann ein Same von außen, das Ei befruchtet und ein neues Leben zeugt. Eines der größten Wunder, eine der wunderbarsten, intimsten, unerforschlichsten, beglückendsten Tatsachen, die der Teufel zum dreckigsten gemacht hat, was es in der Welt gibt, zu dem Sexus. Die frohe und herrliche, davon will ich reden. Das ist auch Katapolä. Als mir das aufging, da leuchteten mir Welten der Schönheit auf. Und ich konnte glauben, dass bei Gott heilt den Unwillen. Mit diesen Gedanken, dass diese verborgenen Zerbruchs- und Schmerzenswege lauter Heil bedeuten, werde ich dann heute Nachmittag noch näher ausführen, als einen gewissen Exkurs dieses Vormittagsthemas, von dem Sinn und Wert der Drangsale in unserem Leben, was die für einen Sinn haben, ob wir uns nur quälen wollen, Schmerz treiben, Verzweiflung treiben sollen und wollen, oder ob sie eine verborgene, wunderbare, nicht mehr zu überwiesende Liebesabsicht Gottes in unser Leben legen. Davon möchte ich das wieder machen. Und nun zu unserem Thema, zu unserem Text, zu unserem Wort. Das Wort Kataballo, das Tätigkeitswort, das heißt niederwerfen, niederschleudern. Wenn zum Beispiel zwei Ringkämpfer antreten in der Arena, nun hat jeder versucht, den anderen zu packen und den niederzuwerfen. Da haben sich die Ringkämpfer damals, die römischen und griechischen Ringkämpfer, damit der andere sie nicht packen kann und damit sie ihn entschlüpfen können, seinen Zugriff, haben sie sich mit Öl angerührt, ganzen Körper. Der ganze knapp wie eine Schlange. Und deshalb hat dann der andere, das heißt, das hat jeder gemacht, der hat dann Hände voll Staub genommen, hat auf sie geworfen, damit die angriffig waren, damit man sie packen konnte, damit nicht an dem Öl ihre Griffe und so weiter abgewiesen. Das nur nebenbei, sehr interessant. Und das Ziel war, dass jeder den anderen niederwarf. Und beim griechisch-römischen Ringkampf, der lange Zeit, den es heute noch gibt, war das Ziel, den Gegner niederzuwerfen, dass er gleichzeitig mit beiden Schultern den Boden berührt. Dann ist das besiegt. Da wird dieses Wort gebraucht in der Schrift. Kata, Bole, Kata, Ballo, niederwerfen. Das ist die eine Bedeutung. Oder auch wenn ein Kämpfer einen Kampf stattfindet mit Säbeln, als Gladiatoren, da versuchte jeder dem anderen seine Waffe aus der Hand zu schlagen und ihn dann niederzuwerfen und ihm den Fuß auf den Nacken zu setzen zum Zeichen, ich habe besiegt und du wirst getötet. Denn wer verloren hatte, wurde dann getötet. Und wenn dann der Nero, der das zusah, in Rom zum Beispiel, wenn der so machte, das heißt, er wird getötet. Wenn er so machte, das heißt, er bleibt am Leben. Also das nur nebenbei, das ist kulturgeschichtlich sehr interessant, dass die biblischen Ausdrücke aus solchen weltlichen Gepflogenheiten entstanden sind. Gott hat keine neue Sprache geschaffen mit von frommen Worten, sondern diese frommen Worte, wie sie auch heißen, die heißen Erlösung oder Versöhnung oder Grundlegung oder wie sie auch heißen, die haben alle ihre Wurzel in dem Dialekt, das gewöhnliche Volk sprach. Man nannte dieses Dialekt die Koine. K-O-I-N-E. Koine. Und diese Worte hat der Heilige Geist benutzt als Sprachgefäße und hat sie mit einem neuen, tiefen, begrifflichen Inhalt gefüllt. Aber die gleichen Worte. Und das zu studieren ist eine der ergreifendsten Dinge, die es zum Beispiel für mich persönlich gibt. Ich habe geforscht und gesucht. Es gibt ganz mögliche Werke, die da hineinführen. Die sind meistens vergriffen. Das waren so Referate von so einem alten, frommen, isolierten Pfarrer, die sich damit beschäftigten und das untersucht haben. Aber das sind Fundgruben und der göttlichen Wahrheit, wie in ein einfaches Wort tiefe und wunderbare Gottgeheimnisse hineingelegt sind. Und das zu verstehen und sie anzunehmen und darin zu leben, das ist die Kraft. Unseres Lebens. Das bedeutet Erneuerung nach Seele, Geist und Leib. Jawohl. Ich lebe aus davon, von diesem Wort Gottes. Mit meinem halben Herzen. Die Hälfte von meinem Herzen ist eine verschwaderte, vergrößerte, verheilte Herzinfarkt. Das schlägt nicht mehr. Die Hälfte. Aber die andere Hälfte schlägt noch. Und die reicht mir. Und was mir fehlt, wir sagen, Ärzte, ist ja eine medizinische Unmöglichkeit. Kein Wunder. Aber du lebst noch von deiner Einstellung zur Bibel und von deiner Liebe zum Heiland. Davon lebst du. Und wenn du das nicht mehr hättest, würdest du gar nicht mehr leben. Sag mir Ärzte. Natürlich gläubige Ärzte. Meine ungläubigen. So, jetzt will ich endlich zu meinem Text kommen, zu meinem Wort. Ich sagte, das Wort Kataballo kommt dreimal vor und das Wort Katabole kommt viel öfter vor. Und hat eine dreifache Bedeutung. Ich habe sie vorhin angedeutet, ich will sie jetzt wiederholen und will sie dann biblisch untermauern. Ich will euch dann Worte vorlesen, die uns das lebendig werden lassen. Kataballo heißt erstens etwas niederwerfen, einen Gegner zu Boden stürzen und über ihn triumphieren. Das ist Niederwurf oder Zusammenbruch oder Herabschleuderung des Kosmos. Das ist das Erste. Die zweite Bedeutung heißt Grundlegung und das heißt ein feines, sorgfältiges, wohldurchdachtes Legen einer Grundlage. Und zwar so fest und so stabil, dass da keine Fugen, keine Lücke ist. Ihr wisst zum Beispiel beim Tempel, da wurde der Tempel gebaut von behauenen Steinen und während des Tempelbaus, während des Zusammenfügens der Steine, bis zum ganzen Entstehen des gesamten Tempels, wurde kein Meißel und kein Hammer mehr verwendet. Die waren alle wohl zusammen, wohl behauen von vorher, wohl gemessen, bis auf den Bruchteil eines Millimeters, sodass sie so zusammengefügt waren, sodass eben die Forscher bei Ausgrabungen sagte, da kann man nicht einmal einen dünnsten rasierten Messer fügen. So fest sind die gefügt. Können wir heute gar nicht mehr. Mit unserem Schnellverfahren von 1, 2, 3 Bedingungen, Glas aus. Ja, wir können das heute gar nicht mehr. Dasselbe gilt für die Pyramiden. Das ist ja eins der größten Geheimnisse, wie konnte man die gewaltigen Blöcke aufeinander schichten? Das ist doch unmöglich. Da musste man ja lange, lange Anfahrt rampen und da mussten je 1000 Leute mindestens die Blöcke wälzen und das war doch praktisch unmöglich, ja. Ja, das verstehen wir nur, dass damals auf Erden die Riesen lebten, die Nachkommen der Engel, der Dämonen, die gelüsteten nach den Weibern der Menschen, die herabkamen und Söhne zeugten, Kinder zeugten, und da entstanden die Riesen, die Nephilim und Nephilim und Rephaim und so weiter. Und diese Riesen, die konnten das machen. Gegen die waren wir wie Heuschrecken, sagt der Josua. Wir waren da unten Riesen, in dem Land Kanaan, das von Satan besetzt war, in diesem Fluchland, das das Segensland werden sollte und werden wird. Da unten Riesen. Und wir waren in ihren Augen und in unseren Augen wie eine Heuschrecke im Vergleich zu einem Menschen. Meine Riesen. Wird heute von vielen beleuchtet. Auch von entschieden christlichen Geistern. Die leugnen das sagen, nein, das ist ja wissenschaftlich unbeweisbar. Ja, alles ist wissenschaftlich unbeweisbar. Die Bekehrung eines Sünders, das größte Wunder, das ist auch wissenschaftlich unbeweisbar. Aber wir verzichten auf wissenschaftliche Beweise. Wir glauben, was geschrieben steht. Wenn sein Volk nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Die Wissenschaft, die alle 5 oder alle 50 Jahre später wechselt, die dauernd ein neues Weltbild uns insinuieren, das heißt einflößen will. Nein, wir glauben dem Herrn und glauben dem Logos Gottes. Denn der Logos Gottes ist erstens das Wort Gottes, das ist sein Logos. Und zweitens ist der Sohn Gottes und ist drittens der ganze Christus, der die Welt erneuern wird. Aus Haupt und Gliedern, das ist der Fülle-Logos, und dazu gehören wir. Daran glauben wir. Und dessen Zukunftsaussage, das ist unendlich mehr als das, was man heute nennt, die Wissenschaft. Das und nebenbei, weil eben der Liberalismus, der sich jetzt in Deutschland breit macht und Gott verspottet, Gott entthront, den Sohn Gottes lästert und sagt, ja, wenn er wirklich gelebt hat, dann war er der Sohn von, wenn er nicht von Josef war, der Josef war ja so ein Drittel, da war er von irgendeinem Christknecht. Und die hat dann gesagt, es war der Heilige Geist. So wird heute gepredigt bei uns. Das glauben die meisten. Ich habe Professoren gesprochen, persönlich, die in Berlin, West-Berlin, an der West-Berliner Freien Universität unterrichten, Theologieprofessoren. Die sagten, 95% der jungen Leute, die jetzt Pfarrer werden, die glauben an den modernen Liberalismus zugeneigt. Und da haben einige Brüder bei uns gesagt, aber Herr Professor, so schnell wird es doch nicht sein. 95%. Sagt er, bitte. Habe die Schlussprüfungen, die mündliche Prüfungen in Form eines Gesprächs abzuhalten und da fühlte ich den Herrn auf den Zahn. Und da wurde offenbar geweiht, ja, also Jungfrauengeburt ist ja nicht möglich und leibliche Auferstehung ist ja auch wissenschaftlich unmöglich. Und da Himmelfahrt, das weiß nicht, der Mensch kann doch nicht so in den Himmel fahren, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das ist Märchen. Das müssen wir bildlich nehmen und geistlich nehmen, aber nicht wirklich. Das ist die allermeisten. Es kommt auch hierher, denn das wird die ganze Welt, die ganze Ökumene, Ökumene heißt alles, was bewohnt ist. Es gibt eine irdische Ökumene, da wohnen die Menschen, es gibt eine politische Ökumene, das ist der Machtbereich und Mittelländische Meer, und es gibt eine Weltall-Ökumene, dazu gehören die Engelwelten und die Totenreichen, das ist alles überall, wo Bewohner sind, das ist Ökumene. Das ist Ökumene und das ist wiederum ein Teil vom Kosmos, aber denkt euch den Kosmos als ein großes Ei oder in der Peripherie gesehen, als eine Ellipse meinetwegen, und das ist der Kosmos. Und außerhalb der Kosmos, des Kosmos, da ist nichts. Aber dieses Nichts wird einmal erfüllt mit Leben, mit Neuzeugungen und Neuschöpfungen, aber ohne Sünde. Denn die Sünde ist auf Golgatha ein für alle Mal besiegt. Und diese Aufgabe, dass das die Unendlichkeit am Raum Zeit zu erfüllen mit neuem Leben, dass alles voll werde. Das ist unsere Aufgabe. Des Christus, des Hauptes, durch die Glieder. Und die Glieder sind wir. Wir werden erkennen, so wie wir von Gott erkannt worden sind. Brüder, das ist die philippische Schau. Das ist das gemeinte Evangelium. Wo wird das verkündigt? Wo wird das verkündigt? Das war das Zweite, das Zusammenfügen, fein, säuberlich, wohl durchdacht, alles zusammenfügen zu einer Einheit, die nicht wackelt und wackelig ist, sondern die fest steht, festgefügt. Das heißt ein Wort im Urtext für die Gemeinde. Festgefügt, denn wir sind sein Tempel. Das ist alles wohlgefügt. In dein Leben und mein Leben ist all das Leid, ist all das Elend, ist all der Kummer, ist all das Herzweh hineingefügt. Was brauchen wir? Was brauchen wir, um an ihm zu hängen und eine Gemeinde zu sein? Alles wohlgefügt, wohlberechnet, kein Fehler, kein Fehler. Oh, was ist das so beglückend. Jetzt kommt das Dritte, das habe ich auch schon angedeutet. Ein Ei reißt sich los aus dem Gewebe des Körpers, des leiblichen Körpers, ein Tier, ein Menschen und auch bei der Pflanze. Und eine Befruchtung kommt durch den Staub, Blütenstaub oder durch die Samen, Entsamen. Und dieser Augenblick des Losreißens des Eies, das dann empfänglich ist zur Neuzeugung, nannte man bis vor etwa 200 Jahren in der Medizin Katabolismus. Katabolä, Katabolismus. Das Losreißen, das Niederlegen. Ich werde euch nachher den biblischen Beweis dafür geben, dass das so ist. Das Niederlegen von einem Samen, damit er befruchtet wird, von einem Ei, damit dann der Same das Ei befruchtet. Etwas Wunderbares. Heute sagt man nicht der Katabolismus, heute sagt man Eireife. In der Medizin. Ich weiß das von Ärzten. Ja, was sagen wir? Das ist auch Katabolä. Das erste ist ein Wolkengerichtsakt, das zweite ist ein wohldurchdachter Gründungsakt und das dritte ist ein Zeugungsprozess. Und diese drei Linien, diese drei Begriffe, die bilden zusammengefasst den Begriff von Katabolä bzw. von Kataballo. Kataballe. Dass das ein Niederwurf ist, ein Läutern, ein Werfen, geht schon daraus hervor, dass das Wort Ballo, dass das deutsche Wort Ball darin steckt. Das deutsche Wort der Ball. Ein Ball ist nicht dazu da, dass man das wirft, sondern dass man ihn wirft oder tritt oder sonst wie. Ja. Oder bei Tischtennis hin und her, ja. Und das ist Kataballo. Ihr seht, was ist die Sprache? Eine wunderbare Sache. Was ist die Sprache? Die Worte, die das des Menschen sind das wunderbarste, das glücklichste Spielzeug, das es gibt. Das ist ein jeu de mots, wie der Franzose nennt. Ein Wortspiel. Das ist eine herrliche Sache. Aber im Wort Gottes ist es nur mehr. Im Wort Gottes ist es Offenbarung. Letzter, tiefster Gottesgedanke der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Schlagen wir auf als erstes Johannes 17, 24, um auf diese drei Bedeutungen in dieser Morgenstunde einzugehen. Johannes 17, 24. Das ist folgendes. So, 17, 24. Vater, ich will, das Wunderbare, wenn der Herr Jesus sagt ein andermal, Vater, nicht wie ich will, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und der Vater, Vater, ich will. Da sehen wir, dass die Bibel ein Buch voller Widersprüche ist. Also, weg damit. Weg damit. Nein. Hier geht es nicht um seine Person, der Sohn Jesu. Hier geht es um die, die ihm angehören. Das sind zwei. Das ist erstens sein Weib, sein Israel, sein geliebtes Volk, sein Heilsvolk. Und zweitens sein Körper, sein Leib. Und das sind wir, die Auserwählten aus der Nation. Und die handelt es. Das sagt er, ich will. Aber wenn es um ihn geht, um sein Wohlergehen, das sagt er nicht, wie ich will, sondern wie du. Dass wir nebenbei, so lösen sich alle sogenannten Widersprüche der Bibel. Vater, ich will, dass die, du die mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Wen hat er da gemeint, als er auf Erden weilte und nie die Grenzen des Heiligen Landes verlassen hat und nur Jünger aus Israel hatte und die Heiden abwies? Wen hat er da gemeint, die er ihm gegeben hat? Gold, ausgezeichnet, Israel. Er kann nur Israel gemeint haben. Er hat ja auch gesagt, ich bin nur gekommen für den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das heißt nicht, die anderen kommen nie dran. Das heißt, die anderen kommen zuletzt. Das war auch erschwert. Brüder und Schwestern, lassen wir uns den Blick öffnen zu diesem weltweiten, wunderbaren Zusammenhang. Vater, ich will, dass die, Urtext Paul, die du mir gegeben hast, bei mir sein, wo ich bin. Ich, dir betone, bei mir sein, wo ich bin. Zu welchem Zweck? Auf dass sie meine Herrlichkeit schauen. Was? Eine Herrlichkeit? Also seine gute Sohnschaft? Ja. Aber seine Herrlichkeit ist nicht nur der Glanz und die Würde und die Kraft und die Schönheit, die Freude, die von ihm ausstrahlt. Seine Herrlichkeit, weil ja jedes Wort eine siebenfache Bedeutung hat, ist im tiefsten und letzten Grunde sein Körper, sein Leib sind wir. Steht das auch in der Bibel? Steht das auch in der Bibel? Ich will euch vorlesen, auf das ihr nicht mir glaubt, sondern dem Wort der Schrift. Ich lese ein Wort. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 23, da steht, unsere Brüder, zweite Hälfte, nach dem Urtext, lese genau, Gesandte oder Apostel, Beauftragte der Gemeinden, Christi Herrlichkeit. Die Paulus nennt seine Brüder und seine Mitarbeiter und alle die, die von Herzen glauben, die nennt er die Doxa Jesu Christi, Jesu des Herrn, die Herrlichkeit des Christus. Nennt er. Und nun will er, dass Israel seine Herrlichkeit schaut. Also nicht nur ihn, das Haupt, sondern auch uns die Glieder. Und dann gibt er die Begründung. Dann gibt er die Begründung. Denn du hast mich geliebt, vor Grundlegung der Welt. Du hast mich geliebt, vor Grundlegung der Welt. Meine Lieben, das ist ein gewaltiges Wort. Vor Grundlegung der Welt sah Gott seinen verherrlichten Sohn in einer größeren Herrlichkeit als die, die er hatte, als er bei ihm war. Denn der Sohn ist ja inzwischen durch die Tiefen des Todes gegangen und ist durch Tod, Totenreich und Auferstehung in eine größere Herrlichkeit eingegangen. Er hat ja dadurch Ämter bekommen, die er ohne Tod und ohne Auferstehung nie hätte ausüben können, zum Beispiel das Amt als Hohepriester. Er hätte ja nie fühlen können, was in uns armen, sündigen, belasteten, verängstigten, gejagten, geblasten Menschen, was in unserem Herzen vorgeht, an Grauen und Verzweiflung, wenn er nicht selbst Mensch gewesen wäre und wäre müde geworden, wäre lustig geworden und hätte auch mal die Geduld verloren. Was werdet ihr sagen? Der Jesus die Geduld verloren? Hat der Jesus mal die Geduld verloren? Was hat er mal gesagt zu seinen Jüngern? Wie lange soll ich euch ertragen? Wollt ihr auch weggehen? Das hat er gesagt. Er hat nicht gesündigt. Aber er war, ich rede menschlich, nah dabei zu sagen, dass er alles so fein ist. Oder wie kam das leuchtendste Vorbild der Gemeinde? Ein Paulus, glaubt ihr, dass der mal am Leben verzweifelt ist? Sodass wir selbst am Leben verzweifeln. Deshalb ist es gar keine Sünde und Schande, wenn du sagst, es hat gar keinen Wert mehr weiterzuleben. Das bedeutet aber nicht, jetzt darf ich Selbstmörder werden. Das heißt das beileibe nicht. Hier ist die Grenze. Und vor dieser Grenze waren wir alle schon gestellt. Wer von euch kann jetzt hier aufstehen und kann sagen, ich habe nie in meinem Leben gedacht, ach, wäre ich doch nicht geboren. Das Leben ist so schön, so wunderbar. Ja, die Kunst, die Wissenschaft, die Mode, alles da. Ich habe nie gedacht, wäre ich doch nie geboren. Hier aufstehen und kann sagen, ich habe nie in meinem Leben gedacht, ach, wäre ich doch nicht geboren. Das Leben ist so schön, so wunderbar. Ja, die Kunst, die Wissenschaft, die Mode, alles da. Ich habe nie gedacht, wäre ich doch nie geboren. Ich habe nie gedacht, ach, wäre es doch bald zu Ende. Ich habe auch nie gedacht, ich mache mein Leben Ende. Wer hat noch niemals in diesen Tiefen der Versuchung gedacht? Da soll mal aufstehen. Ich habe mal gefragt, eine Versammlung größer als sie, dass einer aufgestanden. Ich sage so, sie bestätigen als Ausnahme die Regel. Ja, meine Freunde, das ist die Schau, die die Schrift bietet. Du hast mich geliebt, vor Grundlegung der Welt, Johannes 17, Vers 24. Das gibt er als Begründung dafür an, dass die, die bei ihm sind, seine Herrlichkeit schauen, dass Israel, das gesamte Israel, als Träger des Heils und an die Enden der Erde, dass sie die ganze Herrlichkeit, den ganzen Christus, die ganze Doxa Christi schauen, im Haupt und in den Gliedern. Das will er. Vater, ich will. Das war ein heiliges, ein Gott wohlgefälliges, ein Gott gewolltes. Ich will Jesus Christus. Ihr könnt verstehen, wenn ich euch sage, ich habe die Stelle hunderte Mal gelesen, bis ich anschließend zitiere, dass ich wusste, hier sind zwei Heilsgruppen gemeint, die Gott ihm gegeben hat, dann Israel, das ist erwähnt von Grundlegung der Welt an. Aber sein Sohn und seine Söhne, seine Herrlichkeit, die sind erwähnt vor Grundlegung. Und deshalb liegen in diesem einen Buchstaben von mit N und vor mit R, da liegen Welten. Vor Grundlegung der Welt, das sind wir. Vor Katapodil zu Kosmo, also Katapole zu Kosmo. Vor Grundlegung der Welt. Da waren Dinge, die waren immer da. Es gibt Dinge, die hören nie mehr auf. Und es gibt Dinge, die hören mal auf. Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Und alles, was keinen Anfang hat, das hat auch kein Ende. Wisst ihr etwas, was nie aufhört? Jawohl, die Liebe hört nimmer auf. Sie hat kein Ende. Und weil sie hat deshalb kein Ende, weil sie auch keinen Anfang hat. Denn die Liebe ist kein Gefühl beim Mondenschein, sondern die Liebe ist eine Person. Was ist die Liebe? Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und Gott hat keinen Anfang. Ja, aber, es muss doch auch einmal, Gott muss doch mal einen Anfang gehabt haben. Nein, er hat eben keinen gehabt. Und wenn du mit deiner vergifteten Vernunft denken willst, deiner irdischen Vernunft, kommst du nie dahinter. Gott ist ohne Anfang. Und darum ist er auch ohne Ende. Die Liebe hat keinen Anfang. Sie war das Urelement alles gewesen. Gott war in sich die Liebe. Und sein Sohn war der Sohn der Liebe. Und der Heilige Geist ist der Geist der Liebe. Steht alles in der Schrift. Ohne Anfang. Ohne Ende. Aber alles Geschaffene, zum Beispiel die Äonen, die haben einen Anfang. Deshalb haben sie auch ein Ende. Alles Geschaffene, die Erde, die Welt, die hat einen Anfang. Dann geht sie kaputt durch Wasser. 1. Mose 1, Vers 2. Und wird notdürftig repariert und eine Zwischenlösung wird geschaffen. Das ist der Kosmos. Das heißt, das Geordnete, das Geschmückte. Aus dem Tohuwabohu, aus dem Herabschleudern. Herabschleudern. Und dann hat sie ein Ende. Diese Welt, die geht bald unter das Feuer. Aber nicht vor dem 1000-jährigen Reich. Das nach dem 1000-jährigen Reich. Geht sie das Feuer unter. Und alles verbrennt. Alles verbrennt. Wasser, Gerichtsmittel Nummer 1. Feuer, Zerstörungsmittel, Strafe Nummer 2. Diese jetzige Erde, die wird verbrannt werden. Und die Himmel. Alles wird verbrannt werden. Aber das ist nicht das Ende. Das ist nur Telos. Das heißt Heilziel. Und dann kommt die neue Schöpfung. Eine neue Welt. Und die wird enden und münden in Gott. Denn das All ist aus Gott heraus. Römer 11, 36. Für Gott und durch Gott und in Gott hinein. Das All. Und das All bezieht sich nicht nur auf den Kosmos, auf dieses Ei, das eben ist, sondern auch auf all das, was noch in den unendlichen Räumen und Zeiten bezeugt und geboren wird, durch den Christus, das Haupt und seine Glieder. Das auch. Das ist auch aus Gott. Denn wir sind ja nicht schöpferisch aus unseren Kräften, sondern weil Christus in uns lebt, weil das Leben in uns ist. Wenn der Sohn hat, hat das Leben. Und wenn der Sohn nicht hat, hat er das Leben nicht. Und mit diesem Gottesleben werden wir unsere weltweiten, wunderbaren Aufgaben und Ämter durchführen. Du hast mich geliebt vor Grundlegung. Wen hat er geliebt? Den Sohn. Aber mit derselben Liebe, wie der Gott seinen eingeborenen Sohn liebt, liebt er auch uns, seine Söhne. Wer von euch an Christus glaubt, das werden wohl die allermeisten sein. Gleich die Kleinen, die etwas besser aufmerksam zu sind, der Christus. Nicht mal die großen Augen. Ja, da hinten. Ja. Ich freue mich nicht. Ich freue mich, wenn Kinder da sind. Die verstehen nicht alles, aber sie spüren. Das ist eine ganz große Sache, was der da erzählt. Ich verstehe das nicht. Verstehen die Kinder nicht. Ein kleines Kind von etwa 9 Jahren, das in einer meiner Versammlungen war, das sagte zu seinen Eltern, was der Mann da vorne gesagt hat, das habe ich nicht verstanden. Aber ich habe gemerkt, das hat den ja so glücklich gemacht. Er war ja so froh über das, was er da gesagt hat. Das hat er gemerkt. Sauriger? Sauriger? Ja. Also ihr Kinder. wenn die Kinder merken, der Heiland macht froh, der Heiland macht glückselig, der Heiland macht ein Menschen strahlen und leuchten, dass er alles überwinden kann, auch das tiefste Weh. Wenn erst die Kinder, die erahnen das, viel mehr als wir Alten, verrosteten, verkalten Menschen. Ja, also, du hast mich geliebt vor grundlegender Welt, vor Katabolä zu Kosmos, ehe die Welt zusammengeworfen wurde, weil der Fall Satans vorlag, nicht der Fall des Menschen. Der Fall des Menschen geschah erst später im Kosmos, aber der Fall Satans, der geschah vorher. Ich habe auch früher geglaubt, es gibt keinen Fall Satans, eine Zeit lang. Aber heute habe ich aufgrund der Schrift nach fast 49-jährigem oder 40-jährigem Schriftstudium erkannt, es gibt einen Fall Satan. Auf dass er nicht falle, wie Satan, schreibt Paulus zum Beispiel im 1. Timotheusbrief. Aber darüber wollen wir nicht sprechen. Ich will nur sagen, Katabolä tu kosmu heißt die Erde, die Urerde. Sie wurde zerschmettert und da gab es ein Tohu Wabohu, Finsternis und Verwesungswasser. Und darüber schwebte der Geist Gottes. Und dann wurde nicht eine neue, schönere Welt sofort gebaut. So schnell geht das nicht. Da wurde eine Zwischenlösung von Gott gefunden. Und das ist dieser Kosmos. Der Kosmos ist eine Zwischenlösung. Hier ist hier, ist das eine Welt des Tages oder ist das eine Welt der Nacht? Was ist das? Was ist das? Tag oder Nacht? Bitte? Beides, natürlich, beides. 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht. Im Sommer mehr Tag, im Winter mehr Nacht. Ja, beides ist eine Zwischenlösung. Und wenn wir das verstanden haben, noch sind wir beides. Stehen wir unter dem kosmischen Einfluss einer grausamen Satans- und Dämonenregierung. Unter der Zulassung und Duldung und Vorbereitung und Führung Gottes. Ganz gewiss. Trotzdem sind wir eingesperrt unter die Gesetze dieses Kosmos. Oder sind wir erlöst und sind Stunde um Stunde voller Glück in Herrlichkeit. Was sind wir denn? Beides. Jetzt freue ich mich in den Leiden. Das ist doch Quatsch, sagen die Leute. Wenn ich Leiden habe, dann freue ich mich doch nicht, da leide ich. Und wenn ich mich freue, dann freue ich mich und leide nicht. Nein, jetzt freue ich mich in den Leiden. Und dabei heißt das Wort, nach dem Urtext, nach einer guten Lesart des Urtextes, jetzt freue ich mich, glaube ich, steht Epi, über die Leiden. Der Paulus hat sich über die Leiden gefreut, weil er wusste, dass es keine Leiden gibt, die nicht in Herrlichkeit enden und münden. Und dass es keine Herrlichkeiten gibt, die nicht herausgeboren werden aus diesen Leiden. Deshalb freut er sich sowohl in den Leiden, als auch über die Leiden. Und welche Lesart ist die richtige? Ich habe nachgeguckt, die deutschen, französischen, amerikanischen, englischen Urtexten. Wir haben ja in Deutschland hauptsächlich die Nestle-Ausgabe, aber auch noch andere. Und da habe ich gefunden, beides kommt vor. Und die richtige Schriftteilung, ich sage das eine Mal, ich freue mich in den Leiden, für den einen, damit er seine Leiden erfahren lernt. Und dem anderen sagen wir, du, hör mal, freu dich schon mal über die Leiden und danke mal für die Leiden. Das darf man nicht zu früh sagen, denn die meisten Menschen werden sagen, was? Danken sollen wir für die Leiden? Wir wurden einmal beinahe totgeschlagen in Kriegsgefangenschaft, als es Heringsköpfe gab und ein verschimmeltes und stinkendes Pferdefleisch und verfaulte Kartoffeln. Und die Brüder, die haben dann die Speise gesegnet und haben gebetet und gedankt. Und sagten sie, was, ihr Sohn, Zaufraß, soll man auch noch danken? Schlag die tot! Schlag die Kerle tot! So was muss man erlebt haben, um Satans Gedanken zu erkennen. Wir danken für die Leiden. Wir weinen dabei. Ich habe oft auf dem Boden gelegen und habe geweint. Während der 25-jährigen Geisteskrankheit meiner Frau auf dem Boden gelegen, habe geweint, aber ich habe gedankt. Und als ich es mal gar nicht mehr tragen konnte, meine Kinder waren damals ca. 10 und 11 Jahre alt, da sagte ich, Kinder, warum müssen wir denn so viel Jammer ertragen? Da sagte mein ältester Vater, du predigst doch immer, man soll Gott danken alle Zeit für alles. Und jetzt jammerst du. Warum dankst du denn nicht? Sag ich, Kind, du hast recht. Es war Unrecht von dir zu jammern. Kommt jetzt in die Nieder und danken für unsere liebe Mutter. Die wird auch mal wieder gesund werden. Ja, das ist mir nicht gesegnet. Dass die Stunden, die sind Gold wert, die sind, da könnten wir danken unter Tränen für die Geisteskrankheit unserer Mutter. Die ist auch wieder gesund geworden. 3 Stunden, ehe sie starb an einer schweren Lungenentzündung, war sie wieder völlig normal und klar. Das war wunderbar. Meine Kinder haben geweint vor Freude. Ja, das war Nummer 1. Oh, meine Stunde ist ja um. Aber ich will euch noch ein paar Gedanken sagen. Sehr guter Rat, Walter. Aber ich will doch jetzt noch zwei Gedanken sagen. Das war also das erste Katabolé, der Zusammenbruch der Schöpfung. Das zweite war, er hat die Schöpfung gegründet. Aufs Wunderbarste. Er hat für diese jetzige Schöpfung, für den Kosmos, für das Königreich unter Israel, hat er Grund gelegt. Und dieses Gründen ist eine feine, säuberliche Arbeit, wie bei einem Tempelbau und bei einem Pyramidenbau. Dass die Steine so zusammengefügt sind, dass alles glatt, dass man keinen Meißeln, keinen Hammer mehr braucht. Und nicht verfolgt, da steht noch ein Stückchen vor, das muss man noch abmeißeln, so wie es der moderne Pfusch macht. So war das nicht. Das ist das Grundlegen in feinster Weise. Und jetzt komme ich gleich zum dritten und letzten. Denn darüber brauche ich nicht viel zu sagen, wir verstehen das ohne weiteres. Nun schlagen wir auf Hebräer 11, Vers 11. Das ist ein Wort, das ist leicht zu behandeln. Hebräer 11, Vers 11. Und nun öffne Gott unser Herz und öffnen wir den Mund, dass ich diese heilige und keusche Sache, so heilig und keusch sage, wie das Wort Gottes sie sagt, dass keiner Anstoß nimmt. Denn es ist eine sehr delikate Sache. Eine sehr delikate Sache. Hebräer 11, Vers 11 steht Folgendes. Ihr wisst ja, dass in Hebräer 11 die Glaubenshelden aufgeführt sind. Zwei Arten von Glaubenshelden, die der Aktivität des Leistens, die haben Löwen das Maul verstopft und haben Feuersbrunnen gelöscht und haben heute wieder empfangen durch Auferstehung und haben allerlei Heldentaten getan, selbst wenn sie dabei zugrunde gehen. Die Helden, die Glaubenshelden des ersten Abschnitts von Römer 11. Aber dann gibt es weiter andere Aber. Die waren Glaubenshelden der Passivität. Diese anderen aber, die wurden verhöhnt, gegeißelt, gequält, gefoltert, kamen in Zuchthäuser und Gefängnisse. Sie wurden gesteinigt, zersägt, gefoltert, starken durch den Thron des Schwertes und enthauptet. Sie gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, hatten Mangel. Drangsal, ungemacht, wäre die Welt nicht mehr wahr, irrten umher in den Wüsten und Gebirgen und Lüften und Höhlen der Erde. Das war die andere Frage. Und je mehr wir der Endzeit zukommen, umso mehr wird die Gemeinde in das Schiffsgeprägt der anderen Frage. Wird in das Lammeschiffsgeprägt. Je mehr Christus lebte und am Ende seiner dreijährigen Wirkung als Zufall, umso stärker wurde er als verfolgbar, war er dauernd dem Tode nach. Und wer zum Glauben kommt, der geht genauso. Und wer dazu nicht Ja sagen kann oder Ja sagen will, der soll in der Welt bleiben und mit der Welt zugrunde gehen. Wer sagt, Bruder Heller, so spricht man doch nicht. Man liebt doch und lobt und bittet die Menschen, kommen zu Jesus. Natürlich, tue ich auch. Aber wir haben ein einseitiges Christusbild. Jesus, der gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Derselbe Heiland sagt es zu dem Judas, was du tust, das ist nur bald, nur schnell, nur eilig. Und ich habe vorhin schon ein Wort genannt aus der Offenbarung, der jetzt sündigen will, der sündige weiter. Sündige nur weiter, mach das, mach deine Sünden voll. Und wer sich heiligt, der heilige sich ferner, gründlich, denn der Herr kommt bald. Das ist heute, das Betriebsklima dieser Erde. Wir stehen wir drin. Meine lieben Freunde, wenn wir das nicht verkündigen, versündigen wir uns und der Gemeinde. Also noch einmal. In Hebräer 11 die Glaubenshelden. Einer der Glaubenshelden, eine, ist eine Frau. Und zwar die Sarah. Vers 11. Durch Glauben, da fangen ja alle, bei jedem Glaubenshelden heißen die ersten Worte durch Glauben. Durch Glauben. Der Glaube ist durch Glauben, verstehen wir. Durch Glauben hat der Henoch, durch Glauben hat der Noah, durch Glauben hat der Abraham und so weiter. Und dann ist hier auch die Sarah genannt, die Frau des Abraham. Da heißt es, durch Glauben, Vers 11, empfing sogar die Sarah, die war damals ziemlich alt. War eine schöne Frau noch in ihrem Alter. Schöne Frau. Und deshalb haben die heidnischen Fürsten und Könige, wo der Abraham war, die haben wollen und in ihren Haaren stecken, wollten sie auch als Frau haben. Ja. Und da hat der Abraham gesagt, das ist meine Schwester, und so weiter, umschützt, damit er, sonst hätten sie den Papa umgebracht und hätten dann seine Witwe geholt. Ja, da hat er gelogen. Papa, Papa gelogen, Vater des Glaubens. Darf ein Vater des Glaubens lügen? Ein paar Buben standen bei Sonnen. Da kam der Herr Pfarrer, Mann, entsetzlicher Mann. Und da sagte er, was macht ihr denn da? Und sagten sie, ach Herr Pfarrer, wir probieren, wer am besten lügen kann. Wir erzählen Märchen. Wer am besten lügen kann, der bekommt wirklich das erste Etwas. Da sagt der Pfarrer, schämt euch! Ich habe noch nie gelogen. Sagt der Herr Pfarrer, eben haben sie gelogen. Daher, es gibt Dinge, die sind so schön, dass sie gar nicht erfunden sein können, sondern wahr sind. Durch Glauben empfing sogar die Sarah Kraft. Einen Samen, jetzt wisst ihr, wie das kommende Wort im Urtext heißt. Du weißt auch. Katapult, ja, Katapult heißt. Das ist einen Glauben zu gründen, einen Samen zu gründen. Einen Samen zu gründen, herabzulassen. Das ist ein Ei, damit es befruchtet werde in den Mutterschoß, der über 90-Jährigen gelöst hat. Und der Same eines fast 100-jährigen Mannes, dessen Leib erstorben war, dessen natürlicher Samenquell erstorben war, bei einem Weibe, der es nicht mehr erging nach der Weiberweise, dass da eine Zeugnis was war. Welch ein Leben, ohne Antibabypille. Meine Freunde, ich sage, das sind heilige Dinge. Und je heiliger eine Sache ist, umso mehr macht sich der Feind dran, sie zu verkehren in Schmutz. Und deshalb wird aus diesen Problemen der Zeugung des Samens, des Eies, des Mutterleib, daraus wird die dreckigsten, schmutzigsten Witze gemacht und die Kinder von 7, 8, 9, 10, 11 Jahren schon vergiftet. Die keine Hochachtung mehr haben können vor ihren Eltern. Oh, ich könnte da erschütternde Dinge erzählen, wie es wirklich aussieht unter den Menschen. Das weiß nicht der Richter. Und das weiß auch nicht der Arzt, das weiß auch nicht der Priester, das weiß nur der echte Seelsorger, wo ein Mensch den Mut hat, all den Dreck und all die Leute herauszudrehen, heraus aus dem Unterbewusstsein, heraus aus dem Unbewussten. Ja. Selbst Sarah empfing Kraft, einen Samen zu gründen. Dass eine Frau von 90 oder mehr Jahren eine Ovulation, ein Katabolismus erlebt, dass ein Ei sich löst und in die Lage kommt, wo es Samen empfangen kann. Und ein Mann von beinahe 100 Jahren, dessen Leib längst gestorben ist, dass der durch menschliche Samen dieses Ei befruchtet. Diese Befruchtung geschah unter dem Herzen der Maria durch den Heiligen Geist. Da wurde der Sohn Gottes geboren. Die entstand hier durch den Abraham und deshalb wurde der Isaak geboren. Das sind Heilige. Und da steht auch das Wort Katapolein. Gründen, grundlegen. Sie hatte als sogar Kraftgrund einen Samen, seinen Samen Grund zu legen. Durch den Glauben, weil sie geglaubt hat, ihr sollt einen Sohn haben. Du sollst dem Abraham einen Sohn gebären. Und dem Abraham, du sollst von der Sarah einen Sohn haben. Nicht von der Silpa. Und nicht von der Hagar und nicht von der, wie hieß die andere Magd? Ja, Ketura. Ja, nicht von der anderen Magd. Meine lieben Freunde, das ist Katapulé, im tiefsten Sinn. Die Neuzeugung bei völligen Unmöglichkeiten äußerer Art. Das ist Katapulé, das ist Katabolismus. Das ist groß und staub. Und wenn ich jetzt frage, ja, was ist denn Katapole? Ist Katapole ein Zusammenschlagen einer Welt, die gefallen ist und so das Gericht kommt? Oder ist Katapole das Grundlegen und der Aufbau von einer wunderbaren kosmischen Zwischenlösung? Oder ist Katapole eine Neuzeugung, die aus lauter verunglückten Unmöglichkeiten sich zusammenfügt? Sodass aus diesem Samen der Sohn Gottes kommt. Was ist Katapole? Alles, jawohl, sehr gut, alle drei. Und das ist, was ich bezeugen wollte. Und so, wie ich das jetzt von Katapulé bezeugen wollte, so könnte man von jedem biblischen Begriff, ob das heißt Erlösung oder Versöhnung oder Heiligung oder was es auch sei, so könnten wir von jedem biblischen Begriff, so wie wir den einen Sonnenstrahl durch ein Prisma zerlegen können in die sieben Farben des Regenbogens, so wie wir einen siebenarmigen Leuchter haben, so wie der Heilige Geist ein siebenfacher Geist ist, so wie das ganze Wort Gottes siebenfach geläutert ist, könnten wir anfangen, die Worte der Schrift zu betrachten. Ich habe euch jetzt heute Morgen nur einen ganz kleinen Ausschnitt gegeben. Katabole, Grundlegung, Zersmetterung der alten Welt. Das ist das grausamste Gerichtsmaterial Gottes, das ist das Wasser. Und zweitgrausamste ist das Feuer. Die jetzige Welt wird für Feuer aufbewahrt. Die damalige Welt ist aus Wasser entstanden und im Wasser untergegangen, steht geschrieben. Wird alles geschrieben. Es war nicht, auch nur eine Wahrheit zu bezeugen, die nicht biblisch belegbar ist, meine Brüder und Schwestern. Ja, und nun sehen wir also diese drei Dinge, das Gerichtsmäßige, das Schöpfungsmäßige und das Neuzeugungsmäßige. Und das ganze Weltall muss diese drei Stationen durchlaufen. Wir müssen zuerst zerbrechen, und dann wird ein Fundament gelegt, welches ist die Erlösung in Christus Jesu und unsere Heiligung und unser Wandel und so weiter. Und dann wird die Neuzeugung durchgeführt, denn Gott zeugt das alles ins Leben hinein. Durch seinen Christus, dessen Liebe wir sind, und durch das Evangelium, das uns, dass unsere Herzen darin froh werden, dass wir anbeten können, alle zwei, für alles. Halleluja! Amen!